Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Abend.
Fischen-Affäre. Jetzt wird die Forderung nach personellen Konsequenzen laut. Afghanistan. Der neue US-Kommandant Petraeus will an der jetzigen Strategie festhalten. Erdwärmeprojekt. In St. Gallen will man im nächsten Jahr 4.500 Meter in die Tiefe bohren. Das Wetter auch morgen ist es den ganzen Tag sonnig und heiß bei 31 Grad. Info 3. Am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und Christian Löscher. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Der neue Kommandant der NATO-Truppen in Afghanistan, General Petraeus, will an der bisherigen Strategie festhalten. Es gelte, Verluste bei der Zivilbevölkerung, wenn immer möglich, zu vermeiden, betonte er in Brüssel nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rasmussen. Es seien deshalb keine neuen Einsatzregeln für die Truppe nötig, deren Anwendung im Einzelfall müsse aber überprüft werden, sagte General Petraeus. Spanien hat sich an den internationalen Finanzmärkten zu relativ günstigen Bedingungen frisches Geld beschaffen können. Eine Anleihe von 3,5 Milliarden Euro wurde deutlich überzeichnet. Der Zins liegt mit 3,65% nur wenig höher als bei der letzten Anleihe Anfang Mai. Spanien hat wegen seiner Immobilienkrise hohe Schulden und die Kreditwürdigkeit war in letzter Zeit angezweifelt worden. Die Schweizer Casinos haben im letzten Jahr weniger Geld an den AHV-Ausgleichsfonds abgeliefert, 400 statt 430 Millionen Franken. Der Grund ist, dass die 19 Schweizer Casinos 2009 weniger verdienten, wie die Eidgenössische Spielbankenkommission mitteilt. Die Kommission macht Rauchverbote und die schwierige Wirtschaftslage für den Rückgang verantwortlich. Nur das Casino Baden macht im letzten Jahr einen höheren Gewinn als im Vorjahr. Im Westen der Stadt St. Gallen soll im nächsten Jahr für ein Erdwärmeprojekt bis 4.500 Meter tief nach heißem Wasser gebohrt werden. Mit der gewonnenen Erdwärme könnten laut einer Mitteilung der Stadt künftig rund die Hälfte aller St. Galler Haushalte versorgt werden. Ob tatsächlich heißes Wasser gefunden wird, weiß man noch nicht. Volk und Parlament müssen über den Rahmenkredit von rund 160 Millionen Franken Ende November entscheiden. Die irakische Regierung hat Angst davor, dass sich der geplante Ilisu-Staudamm der Türkei negativ auswirkt auf die Wassermenge des Tigris. Irak hat deshalb energisch gegen das Staudammprojekt protestiert und bittet die arabischen Minister für Bewässerung, entsprechend auf die Türkei einzuwirken. Der umstrittene Ilisu-Staudamm soll den Unterlauf des Tigris nahe der Grenze zu Irak und Syrien aufstauen. Erstmals existiert ein internationales Instrument, mit dem sexueller Missbrauch von Minderjährigen bekämpft werden soll. Wie der Europarat mitteilt, ist ab heute in 5 Ländern ein entsprechendes Abkommen in Kraft, in Dänemark, Albanien, Griechenland, den Niederlanden und in San Marino. Über 30 weitere Staaten, darunter die Schweiz, haben das Abkommen bereits unterschrieben. Es muss in diesen Ländern aber noch vom jeweiligen Parlament genehmigt werden. Die Unterzeichner verpflichten sich, sämtliche Formen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu bestrafen. Die Schweizer Börse verzeichnet erneut sinkende Kurse. Der Swiss Market Index sank erstmals seit fast einem Jahr unter die Marke von 6.000 Punkten. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und die Unsicherheit auf den Finanzmärkten belasteten den Markt, sagten Händler. Die Zahlen im Detail, mitgeteilt von Thomson Reuters, der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.985 Punkten, minus 2,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.668 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 32,12 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 06,15.
Info 3 Abend. Die Themen.
Die neue Fischen-Affäre. Jetzt sollen möglichst viele Betroffene Einsicht in ihre Akten verlangen, sagen Interessensgruppen. Dann berichten wir von einem Spionageskandal, der den Libanon erschüttert, und vom ewigen Kampf gegen die Taliban in Afghanistan und warum sich dort die große Ernüchterung breit macht. Zuerst jetzt aber die Wetterprognosen und die Verkehrsübersicht.
Das Wetter auch morgen weiterhin sonnig und heiß bei Höchsttemperaturen um 31 Grad. Im Süden und in den Bergen vereinzelt Gewitter. Der S3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In Graubünden ist die A13 San Bernardino Bellinzona zwischen Mesocco Süd und Lo Stallo bis voraussichtlich 18 Uhr in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Dann auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen stockender Verkehr. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken: in der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzeigung Herkingen und Rotrist und zwischen Oftringen und der Raststätte Kölliken. Dann in der Region Zürich vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzeigung Zürich Nord und Zürich Affoltern. Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und der Verzeigung Gellert sowie auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzeigung Hagnau. Schließlich in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld.
Info 3 Abend.
Die neueste Fischen-Affäre, die gestern bekannt wurde, erinnert in vielen Bereichen an den Fischen-Skandal vor 20 Jahren. Und jetzt könnte es, ebenso wie damals, zu einer Flut von Einsichtsgesuchen kommen von Personen, die einen Fischen-Eintrag vermuten. Aus dem Bundeshaus berichtet Katrin Hug.
Die historischen Parallelen weiß kaum einer so gut einzuordnen wie Christoph Graf, der langjährige Leiter des Schweizerischen Bundesarchivs. Er hatte die Aufgabe, die Hunderttausenden von Fischen in sein Archiv zu überführen. Parallelen zum Fischenskandal der 80er Jahre sieht Graf vor allem in der Tatsache, dass es schwierig sei, die Geheimdienste öffentlich und politisch zu kontrollieren.
Das ist ein Stück weit systembedingt. Man kann Geheimdienste eben nur im Geheimen betreiben. Es ist also ein Interessenkonflikt zwischen Transparenz, Rechtsstaatlichkeit auf der einen Seite und Geheimdienst auf der anderen Seite. Und die wichtigste Parallele dürfte darin bestehen, dass eine Tendenz zur Eigendynamik bei diesen Organen besteht.
Franz Steinecker war während dem ersten Fischenskandal Parteipräsident der FDP. Er vermisst, dass keine Lehren gezogen wurden.
Ich bin einfach enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, das jetzt professionell aufzuziehen, aufgrund der Erfahrungen, die wir gehabt haben. Das ist meine Enttäuschung, weil ich habe geglaubt, dass jetzt genügend Erfahrungen vorhanden sind, dass man das wirklich mit einem gewissen Standard aufbauen kann. Wenn man das nicht kann, dann soll man es gescheiter sein lassen.
Nachdem es bei den bürgerlichen Parteien auffällig still war, melden sich heute Nachmittag auch sie mit Reaktionen. So kritisiert die FDP insbesondere den ehemaligen Chef des Dienstes für Analyse und Prävention, Urs von Däniken, der schon beim ersten Fischenskandal beteiligt war. Ob es auch strafrechtliche Konsequenzen geben werde, kann GPDL-Mitglied Teres Frösch von den Grünen nicht sagen, das sei schwierig.
In der politischen Landschaft ist es sehr schwierig, mit der Strafverfolgung zu operieren. Ich denke, hier geht es um gewählte, demokratisch gewählte, leitende Persönlichkeiten. Damals war es vor allem Bundesrat Blocher, aber auch Herr von Däniken. Und es wird in diesem Sinn sicher schwierig sein, da strafrechtlich vorgehen zu können.
In eine andere Richtung gehen die Forderungen des Vereins Grundrechte Schweiz. Katrin Weber befürchtet nämlich, dass die Akten des jetzt publik gewordenen Fischen-Skandals vernichtet werden könnten. Darum, so Weber, müssten möglichst viele Leute Einsicht in ihre Akten verlangen, um deren Vernichtung zu verhindern.
Wir hoffen sehr, dass es uns jetzt im Gegensatz zu noch vor 20 Jahren, wo wir noch nicht einmal einen Computer hatten im Büro, dass es uns heute mit Facebook, mit Internet, mit E-Mail, Homepage etc. gelingt, direkter und schneller an die Leute zu gelangen, die es betreffen könnte und die auch motivieren können, eben so ein Einsichtsgesuch abzuschicken.
Die Datenschützer müssen sich auf jeden Fall vorbereiten. Die Anzahl Personen, die Einsicht in ihre Fische wollen, wird bestimmt ansteigen.
Info 3 Abend.
Im Libanon wühlt zurzeit eine Spionagegeschichte die Leute auf. Letzte Woche wurde ein hochrangiger Mitarbeiter der staatlichen Telefongesellschaft Alpha verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, während 14 Jahren für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert zu haben. Israel habe alle Möglichkeiten gehabt, das libanesische Mobilfunknetz abzuhören und zu manipulieren. Dieser jüngste Fall reiht sich ein in eine ganze Serie von Mossad-Aktivitäten im Libanon. Aus Beirut berichtet Irene Meyer.
Gnade für Charbel Kassi? Wohl kaum. Selbst der meist zurückhaltende Präsident des Landes, Michel Suleiman, lässt seiner Empörung freien Lauf. Falls die Justiz libanesische Spione künftig zum Tod verurteile, wäre er als Präsident diese Urteile unterzeichnen, sagte Suleiman. Dies nachdem Charbel Kassi enttarnt wurde und die Gesellschaft aufgewühlt ist, obwohl sie durch Spionagegeschichten gewohnt ist. Allein in den letzten 2 Jahren wurden laut der Zeitung Asafir im Land 120 verdächtige libanesische Agenten festgenommen, die mehrheitlich für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert haben sollen, auch in heiklen Bereichen wie der Armee, dem Sicherheitsapparat, dem Bankenwesen. Man spricht von einem regelrechten Agentennetz, das der Mossad im Libanon geknüpft habe. Und Charbel Kassi? Das ist nun einer zu viel. Jetzt reicht's, schreiben die Zeitungen in Beirut und drucken den Spionagethriller in fakten- und spekulationsreichen Fortsetzungen ab. Wie der 56-jährige Techniker aus dem Schuf 14 Jahre lang den Mossad im Feindesland bedient haben soll, mit sensibelsten Informationen und Daten. Kassi saß dafür am richtigen Ort, im Herzen der staatlichen Mobiltelefongesellschaft Alpha, der hunderttausende libanesische Handy- und Telefonbenutzer vertrauten. Der hochspezialisierte Techniker Kassi habe wie nur wenige über Insiderwissen verfügt, bestätigt die Firma nun selber. Und dieses, so heißt es, habe er dem Mossad preisgegeben. Zum Beispiel, indem er entsprechende Computerprogramme und Spionagechips installiert habe, die dem israelischen Geheimdienst alle Möglichkeiten der Kontrolle, des Ortens, des Abhörens und der Manipulation boten. Das würde in der Praxis bedeuten, so spekulieren die Medien, dass Handybenutzern Anrufe zugeordnet werden könnten, die sie nie getätigt haben, oder dass Anrufe manipuliert verändert werden könnten. Im libanesischen Kontext ein Albtraum. So spielt in der bisherigen internationalen Untersuchung des Mordes an Rafik Hariri von 2005 das Handy eine zentrale Rolle. Indizien, Täterspuren, Zeugenaussagen, Vorbereitung des Attentats, immer wieder stützen sich die Ermittler auf Mobiltelefonanrufe, auf Handynummern. In die Zeit von Charbel Kassis Spionagetätigkeit fällt auch der Krieg im Jahr 2006, den Israel gegen den Libanon führte, nachdem die Hisbollah israelische Soldaten gefangen genommen hatte. Spione im Dienst Israels schafften es in den letzten Jahren, der Hisbollah gefährlich nahe zu kommen. Hisbollah-Führer Nasrallah beharrte auf einem eigenen Kommunikationsnetz für seine Organisation. Dies führte im Mai 2008 zu einem heftigen Konflikt mit der damaligen libanesischen Regierung, die der Hisbollah dies verbieten wollte. Nasrallah riskierte zum ersten Mal die Konfrontation im Libanon selber, besetzte mit seinen Kämpfern vorübergehend Westbeirut und behielt sein eigenes Kommunikationsnetz. Nun hoffen die libanesischen Behörden, dass der dicke Fisch Kassi, wie er nun genannt wird, nicht stumm bleibt. Sie wollen genau wissen, was er Israel verraten hat und ob er Mittäter hatte. Denn, so sagen sie, die Sicherheit Libanons stehe auf dem Spiel.
Info 3 Abend.
Der amerikanische General David Petraeus will im Afghanistan-Krieg endlich das Blatt wenden. Das sagte der neue NATO-Oberkommandierende heute vor Vertretern jener 46 Staaten, die Truppen am Hindukusch stellen. Petraeus will dazu nicht die Strategie ändern, sondern die Angriffe verstärken und die Koordination unter den Akteuren verbessern. Das Problem ist aber, von der Trendwende war schon so oft die Rede, zu spüren ist sie noch immer nicht. Kein Wunder also, dass sich bei den Beteiligten immer mehr Ernüchterung breit macht. Fredrik Steiger berichtet.
Die offizielle NATO-Sprachregelung lautet weiterhin, die Aufgabe sei schwierig, vieles habe länger gedauert als erwartet, aber jetzt sei man auf Kurs. General Petraeus selber scheint da seine Zweifel zu haben.
The going gets tougher, it gets harder before it gets easier in the conduct of a counterinsurgency operation.
Zuerst mal werde es noch härter, noch schwieriger werden, bevor es besser werde. Eine Blutschweiß- und Tränenrede also. Viel mehr kann Petraeus ehrlicherweise nicht bieten. Die Fakten sprechen gegen einen Erfolg. Die Taliban sind stärker denn je. Die Gewalt nimmt zu. Auch immer mehr NATO-Soldaten fallen ihr zum Opfer. Der vergangene Juni war der blutigste Monat, seit das NATO-Engagement im Hindukusch vor 9 Jahren begann. Nun machen die Soldaten, die ihr Leben riskieren, Druck. Petraeus, ihr neuer General, soll künftig ohne Rücksicht auf Verluste kämpfen. Seit einem Jahr gilt die Maxime, zivile Opfer um jeden Preis zu vermeiden. Petraeus will an dieser Regel nicht rütteln, aber der Schutz der eigenen Truppen soll höhere Priorität genießen.
To ensure that our troopers and our means now Afghan as well as ISAF are supported by all means when they are in a tough position.
Die Gangart dürfte härter werden. Petraeus setzt offenbar auch wieder mehr auf Luftschläge. Das mag militärisch effizient sein. Das Risiko dabei ist, es gibt wieder mehr Zivilopfer. Entsprechend wird der Rückhalt des NATO-Einsatzes in der afghanischen Bevölkerung weiter schwinden. Völlig unklar ist auch, wann und ob überhaupt die lange angekündigte Offensive auf die Taliban-Hochburg Kandahar beginnt und vor allem, ob sie Erfolg haben kann. Der Terrorismusexperte und frühere Vizechef des britischen Auslandgeheimdienstes MI6, Nigel Ingster, zweifelt.
I think it would be very difficult for NATO ISAF to clear and hold the territory.
Zwar könnten die Taliban kurzfristig vertrieben werden, aber selbst das dürfte zahlreiche Opfer fordern, bei der NATO wie in der Zivilbevölkerung. Anschließend dürfte es der NATO kaum gelingen, die Provinz Kandahar so lange talibanfrei zu halten, bis sich dort afghanische Sicherheitsorgane und Behörden etablierten. Der größte Widerspruch betrifft aber die politische Rückendeckung. Zwar bekennen sich die Regierungen der NATO-Staaten klar zum Einsatz, aber bereits im Nachsatz geht es um rasche Verantwortungsabgabe an die Afghanen und vor allem um Truppenabzug. Das Signal ist klar, man rechnet kaum noch mit einem Erfolg am Hindukusch und will deshalb weg.
Info 3. Nachrichten und Hintergründe auf DRS3, Virus und DRS4 News oder als Podcast im Internet drs.ch. Heute für die Sendung verantwortlich und am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.